Servus Leute, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse zum Scheitern der Linken und zur großen Chance des patriotischen rechten Lagers. Ich habe bereits seit einigen Wochen, als absehbar war, dass es zu großen sozialen, ich will nicht sagen Unruhen, aber Protestbewegungen kommen kann und höchstwahrscheinlich wird, in den deutschsprachigen Ländern, aber ganz Europa, aufgrund der selbstzerstörerisch-suizidalen Sanktionspolitik gesagt, dass das Spezifikum und Unikum der deutschsprachigen Länder ist, dass diese Bewegungen wahrscheinlich, vielleicht nicht zur Gänze, aber zum Großteil dominiert werden würden von patriotischen Rechten oder zumindest Dissidentenkräften. Und ich habe eine Verbindungslinie gezogen, auch bereits in einigen Audioanalysen zuvor, von den Corona-Protesten, in denen auch ein Thema, das eigentlich nicht primär rechts und patriotisch war, von einer großen antiglobalistischen, zumindest rechtsoffenen Bewegung, in der rechte Akteure, rechte Medien, Magazine, rechte Influencer den Ton mit angegeben haben, transformiert wurde, während die Linken mit ihren Straßentruppen der Antifa, aber auch mit der Gewerkschaft, mit ihrer Partei Die Linke, diese Chance hier Massen zu organisieren, wie das Linke ja eigentlich sehr gekonnt getan haben, die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, komplett und total verpasst haben. Und jetzt kommt ein Thema, das eigentlich den Linken wie auf den Leib geschneidert ist. Soziale Frage, soziale Krise, steigende Preise, steigende Inflation, Wirtschaftskrise. Ist eigentlich perfekt für linke Theoretiker und Kapitalismuskritiker, aber die Linke ist in keinster Weise bereit und gewillt dazu in den deutschsprachigen Ländern. Und ich habe es immer ganz salopp gesagt, der Grund dafür ist, die Linken hassen ihr eigenes Volk so sehr, dass sie für einen Linkspopulismus in Deutschland unfähig sind. Sie sind in den deutschsprachigen Ländern komplett geflüchtet und geflohen in diese postmodernen, abgehobenen identitätspolitischen Debatten, deren Grundtenor und Grundstimmung vor allem die der Schuld, der Wiedergutmachung, eine großbürgerliche Lamoyanz ist. Diese Linken sind auch in ihrem ganzen Naturell und auch in ihrem Wesen, in ihrem Habitus und auch ihren Lebensumständen keine revolutionäre Klasse mehr. Viele sind Einzelkinder und blicken auf die Erbschaft von zwei Familienseiten, mütterlicher und väterlicherseits, irgendwelche Häuschen am Land und Wohnungen in der Stadt. Andere haben bereits irgendwelche Stellen, arbeiten bei Unis. Bestes Beispiel, ich habe sie unlängst wieder mal wollte ich mal wieder schauen, was aus ihr geworden ist. Flora Petrik, so eine grün-linke Rebellin in Wien, die arbeitet jetzt an irgendeiner Uni in Deutschland, ich glaube sogar in Regensburg, ja, als irgendwelche Assistentin. Also die sind nicht alle eingefettet in diesem in der Bildungsindustrie oder Unterhaltungsindustrie, haben irgendwelche Stiftungen, bekommen irgendwelche Knete vom Staat, werden damit auch sediert und ruhig gestellt und haben dieses revolutionäre Gefühl, dass die Linken vielleicht noch Anfang des 20. Jahrhunderts hatten, wirklich gejagt zu werden, verfolgt zu werden, unterdrückt zu werden, in keinster Weise mehr. Sie sind nicht am Rand der Gesellschaft, sie sind inmitten der Gesellschaft. Allein aus diesem Grund muss man jetzt auch sagen, mit der Frankfurter Schule ist ihnen eine echte Ideologie und Gesellschaftskritik rein materiell kaum möglich. Sie sind nicht in der richtigen Stimmung, um kritisch zu werden. Und zwischen ihnen und den Massen, die aufstehen und die demonstrierend auf die Straße gehen werden, ist ohnehin schon ein großer Graben, ein Grand Canyon des unterschiedlichen Habitus, der unterschiedlichen gesellschaftlichen Lage, der unterschiedlichen Stimmung. Und der wird noch vertieft in den deutschsprachigen Ländern durch einen Hass auf das eigene Volk. Und das war von mir eigentlich so ein salopp hingeworfener Analysefetzen und der wurde jetzt von Benedikt Kaiser auf eine wissenschaftliche und gut informierte, wirklich meisterliche Art und Weise auf dem Blog der Situation am 29. Juli in einem Beitrag, Sammelstelle für Gedrucktes, Nummer 51, Druck der Straße, belegt. Kaiser hat sich wieder mal sehr textkundig mit linken Theorien und Theoretikern beschäftigt und es geht in so einem Text, ich werde ein bisschen daraus zitieren, ich empfehle euch ihn aber selber zu lesen, um den deutsch-französischen Philosophen Guillaume Pauli, der mir bis dato, ich gestehe es, unbekannt war. Mein Blick nach links, der ist nicht so intensiv wie der von Kaiser. Und über den schreibt Jörg Wimmer-Lenzer in der Welt, ja, Jörg Wimmer-Lasena. Interessante Namen, aber auch interessante Thesen. Und beide sind unzufrieden mit dem Zustand der Linken. und kritisieren die Linke scharf und hart und in der Kritik kommt extrem viel zutage. Ja? Und zwar geht es um eben die Thesen von dem Herrn Paoli und der hat gegeißelt die Art und Weise, wie die französische Linke auf die Gelbwesten reagiert hat. Er nannte das die soziale Gelbsucht, auch das wurde bereits von Benedikt Kaiser rezensiert. Er fasst das Schüstmilieu der Linken in Frankreich zusammen gegen Patriarchat, spießige Moral, Ausgrenzung und Ausländerfeindlichkeit für offene Grenzen und Kosmopolitismus. Und Paoli, ein authentischer Linker, der behauptet, dass damit die kulturellen Begleiterscheinungen des modernen Kapitalismus, die von Marx noch aufgelistet und kritisiert wurden, Steckenpferde der heutigen Linken seien. Die Linken seien also Bourgeois geworden. Sie beschäftigen sich nur mit kulturkritischen Tartüferien und die wahre Kritik an der Verteilung der Güter, an dem Eigentum der Produktionsmittel, die soziale Kritik, die wirtschaftliche Kritik, die haben sie eigentlich bereits längst aufgegeben. Das ist der Tenor einer klassischen orthodox-linken Kritik, der auch von Sarah Wagenknecht in Deutschland angestimmt wird. Allerdings dringt man in Deutschland gegen das antideutsche Milieu, das immer noch vorherrscht. Das Bewältigungsfragen, das Multikulturalismus und genau diese Strömung, die viele als Kulturmarxismus bezeichnen, betreibt nicht durch. Wie Malenser schreibt in der Welt am 26.07., ich zitiere aus dem Text von Benedikt Kaiser: Gehen die Preise weiter durch die Decke, könnten bald Massendemonstrationen folgen. Bereits jetzt stellen Teile der Politik sie vorsorglich unter Extremismusverdacht. Dass Faschisten überhaupt zu träumen wagen, die soziale Frage von rechts zu kooptieren zu können, liegt auch am Versagen der linken Mitte. Hier sehen wir schon ein Grundproblem beim Wimmerler Sena, das wir auch bei vielen anderen interessanten Theoretikern von links immer wieder erlebt haben. Zum Beispiel eben auch bei dem rechten Lager stark rezipierten Thomas Wagner. Sie sind immer sehr analytisch und kritisch und auch sehr ausgewogen in vielen Bereichen. Wenn es dann aber um die Rechten geht, dann sind alle böse Faschisten, die zu bekämpfen sind. Da kickt dann letztlich, kicken bei ihnen die Emotionen durch. Nun geht Herr Wimmerler Sena eben darauf ein, dass es, wie auch der Daniel Fiss analysiert hat und viele Umfragen zeigen, in Deutschland 44% bereit wären, auf die Straße zu gehen und dabei versagen seiner Meinung nach die Linken von Linke bis SPD vollkommen. Ich zitiere nach Kaiser. Statt sozialem Ausgleich bemüht sich die SPD stattdessen schon jetzt darum, mögliche künftige Proteste vorsorglich als rechte Querdenkerveranstaltungen zu verunglimpfen. Natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Corona-Zeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben, wieder merkt man, da gibt es keine Analyse mehr, da gibt es nur mehr Diffamierung. Und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen. A priori wird auf diese Weise bereits jetzt ein möglicher Protest gegen die Preisexplosionen in einen rechten Verschwörungskontext gestellt. Das schreibt Herr Wimmerler Sena. Und man merkt auch in diesem Artikel und den Zitaten von Kaiser, dass er wirklich Sorge hat, dass er wirklich Angst hat, dass er verzweifelt ist darüber, dass die Linken in keinster Weise bereit oder gewillt sind, die soziale Frage, diesen aufgelegten Elfmeter eigentlich zu übernehmen. Ich zitiere weiter: Habituell passen womöglich viele Menschen, die ein berechtigtes Klasseninteresse an Umverteilung haben, schon jetzt nicht zum institutionellen Mainstream-Linksliberalismus. Was meint er mit habituell? Er meint einfach, da gibt es keine Kommunikation, da gibt es keine gleiche Lebenswirklichkeit. Die linke Kaste, meistens im Bereich der Hochgebildeten und nicht so gut Verdienenden, sprich der Geisteswissenschaftler, das sind die einzigen in den letzten Jahrzehnten nach umfassenden Metastudien und Meta-Analysen weiter nach links gegangen sind. Die Hochgebildeten und Gutverdienenden sind eher Richtung Mitte und rechts gegangen. Die wenig Gebildeten, wenig Verdienenden sind stark nach rechts gegangen und die wenig Gebildeten, Gutverdienenden, das sind dann so Handwerker oder auch Leute, die jetzt halt keine hohe akademische Bildung haben, aber trotzdem ein hohes Einkommen haben, sind auch stark nach rechts gegangen. Die einzige soziale Schicht in dieser Vierteilung, die wirklich weiterhin stark nach links gegangen sind, das sind die Hochgebildeten, wenig Verdienenden, kurz die schreibende und denkende Kaste der Intelligenz her. Die sind halt zahlenmäßig nicht so viel und haben sich, obwohl sie an den entscheidenden metapolitischen Machtmitteln sitzen, also unsere Zeitungen schreiben, unsere Kinder erziehen, unsere Predigten auf der Kanzel halten, unsere Kabarettprogramme schreiben, sie haben sich radikal entfernt vom Bewusstsein der Bevölkerung und die Gegenöffentlichkeit, die populistischen Protestbewegungen, die legendäre Aussage von Donald Trump, the press is the enemy of the people, zeigt, dass eben eine Art Immunreaktion beginnt in der Bevölkerung gegen diese linke Kaste und Klasse, die, wenn eine soziale Protestbewegung entstehen wird, auch nicht in der Lage sein wird, irgendetwas mit ihr anzufangen. Denn, und das schreibt Herr Wimala-Sena, allmählich geht der Name bei mir in Fleisch und Blut über, erinnert an Paoli, schon bereits die Reaktion auf die Gelbwesten zeigten, wie reflexhaft und wie komplex beladen diese Linken sind. Sie seien nämlich eine hasserfüllte Menge dummer weißer Männer und unter anderem faschistisch, homophob, rassistisch, antisemitisch, von Putin manipuliert, hässlich und nach Diesel und Kippen süchtig. Welche Proteste auch immer im Herbst auf Deutschland zukommen mögen, schon jetzt ist klar, dass die gesellschaftliche und politische Linke dabei vermutlich keine Rolle spielen wird. Völlig richtig, und er geht hier auch auf die Frau Fester ein. Kaum jemand wird die neuen jungen TikTok-Stars im Bundestag, die öffentlichkeitswirksam den vermeintlichen Muff der alten weißen Männer aus dem Bundestag vertreiben wollen und dabei genauso widerstandslos jede soziale Schandtat mittragen dürfen, als Ally, als Verbündeten im Kampf um das eigene ökonomische Überleben wahrnehmen. Und was empfiehlt Herr Wimala-Sena? Empfiehlt sich schnellstens von identitätspolitischem Ballast zu befreien und ein ökonomisch-populistisches Programm zu entwickeln, das auch für Menschen außerhalb der eigenen Blase anschlussfähig ist. Ja, Herr Kaiser hat das zitiert, und ich zitiere jetzt auch Benedikt Kaiser selber, wie er sich selbst zitiert, nämlich aus seinem sehr lesenswerten Buch Solidarischer Patriotismus. Wenn im Moment jetzt Kaiser und nicht Wimala-Sena, wenn im Moment der multiplen Krise eintrifft und die objektiven Zutaten für viele weitere Millionen Deutsche auch subjektiv wahrnehmbar werden, und zwar nolens volens, stellt sich lediglich noch die Frage, wer mit einem passenden Konzept bereitstehen wird, um Stimmung und Protestpotenzial zu kanalisieren. Distinguiertes Abwarten, was an gesellschaftlichen Widersprüchen kommen mag, ist keine Alternative. Nicht auf die Widersprüche allein, sondern vor allem aufs Widersprechen richtet sich die Hoffnung. Das ist die Hoffnung von Kaiser, die Hoffnung vieler Patrioten und Rechter, dass die Krise uns die Möglichkeit gibt, uns aus dieser Ohnmacht, die nur zum Teil selbstverschuldet ist, zu befreien. Und ich sehe die Chancen im deutschsprachigen Raum durch eine Art List der Identität, ja, sehr hoch. In Österreich höher als in der BRD, dazu habe ich eine eigene Audioanalyse gemacht, aber auch in der BRD gibt es große Chancen. Denn, völlig richtig, die Linke ist nicht gewillt dazu, eine derartige Protestbewegung anzuführen. Denn eine soziale Protestbewegung, ein großer linker populistischer Protest der Deutschen, des deutschen Volkes, müsste sich auch irgendwie aussöhnen mit der deutschen Identität und der deutschen Geschichte. Er müsste zumindest in den Modus der DDR, wir sind das bessere Deutschland, wir haben als deutsches Volk eine große sozialistische Aufgabe, irgendeine Form von pro-deutscher, ethnokultureller Identitätspolitik betreiben. Alle erfolgreich und Anführungszeichen, zumindest für einige Jahrzehnte bestehenden sozialistischen Experimente waren auch national und waren auch patriotisch. Und die, die jetzt noch halbwegs bestehen, schauen wir uns Kuba an, Nordkorea, die Juche-Ideologie, die sind sogar ultranationalistisch. Das heißt, du musst natürlich irgendeinen positiven Bezug zur eigenen Identität haben, wenn du ein solidarisches Programm aufbauen möchtest. Und jede soziale Protestbewegung ist auf eine gewisse Art und Weise notwendig, auch populistisch und allein, weil sie die eigenen Arbeitnehmer, das eigene Volk und das eigene Land schützen möchte. Das steht aber im Widerspruch zum Kommunismus und zum Marxismus, zu dessen Internationalismus, der Arbeiter hat kein Vaterland, und letztlich in einer Kapitulation vor der Realität und vor dem Faktor, dem politischen Faktor der In-Group-Preference, haben die Kommunisten, Marxisten, Sozialisten in verschiedenen Fassons und Formen anerkannt, dass sie sich mit dem Nationalismus verbünden müssen. Das wurde nur taktisch und instrumentell gemacht. Es gab den Befreiungsnationalismus, wo man den Nationalismus unterdrückter, kolonialisierter Völker bewusst aufgebaut hat. Patria o muerte. Ja, bitte, der Spruch von Fidel Castro klingt wie eine faschistische Parole aus dem spanischen Bürgerkrieg, war aber dann ein linker kommunistischer Spruch, der dann nachgesungen wurde von antideutschen linken Hippies in der BRD, in so einer Art stellvertretenden Ersatzpatriotismus und Ersatznationalismus. Manche haben über den dann interessanterweise zu einem deutschen Patriotismus gefunden. Jürgen Elsässer beschreibt das in seiner Biografie. Und diese List des Kommunismus und der Aufklärung, die List der Vernunft aus Sicht der Kommunisten, nämlich dass man zeitweise pro-nationalistisch ist, dass man die nationale Identität zulässt, dass man gewisse patriotische Bewegungen unterstützt, damit sie langfristig auf lange Sicht dem Kommunismus dienen, indem man zum Beispiel wie Stalin den großen vaterländischen Krieg beschwört, den russischen Nationalismus nutzt, um den Krieg zu gewinnen, um die Arbeiter zu gewinnen, die Masse zu gewinnen, damit man dann das Paradies der Werktätigen aufbauen kann. Der hat sich umgedreht und hat sich gewandt gegen den Sozialismus. Am Ende bestand er primär und basierte primär auf seinen nationalen Elementen. Und das erkannten auch einige Theoretiker, allen voran Adorno und die Frankfurter Schule, die sich immer stärker auch gegen diesen Stalinismus und Totalitarismus wandten und letztlich eigentlich sich immer mehr einem Popper annäherten, ganz grob gesagt, und der Ansicht sind, dass man über eine interne Kritik quasi als eine Art Wurmfortsatz der liberalkapitalistischen Gesellschaft die bürgerlich-individuelle Freiheit verteidigen müsse und im Rahmen dieser pro-westlichen amerikanischen Allianz durch ständige kulturelle Kritik versuchen müsse, die immer egalitärer und immer offener zu gestalten in Form einer offenen Gesellschaft. Aber das war bereits ein gewisses Bündnis mit dem Status quo und eine Aufgabe dieses revolutionären, radikal orthodox-marxistischen Anspruches. Warum? Weil man auch erkannt hat, dass der eigentlich immer zu nationalistischen Gesellschaften führt, die größte Angst von Adorno und Konsorten. Und dieses kurzfristige Bündnis, und das ist eigentlich Kern meiner Audioanalyse und das ist eigentlich ihre einzige Rechtfertigung, sonst könnte man auch einfach nur den großartigen Artikel von Kaiser durchlesen. Der Sukkus ist, dass das kurzfristige Bündnis zwischen Kommunismus und Nationalismus, zwischen der Nation und dem Sozialismus aus Sicht der Linken und im Rahmen der linken Intelligenz, des linken Denkens abgehakt ist und nie mehr wiederkehren wird, nicht mehr funktionieren kann. Da gab es bereits einige historische Experimente, die dann ebenfalls auch gescheitert sind an ihren inneren Problematiken. Und dass Leute, die versuchen, das irgendwie da aufzubauen, letztlich Anachronisten sind. Und sie sind das, ob sie jetzt Podemos, Syriza oder Fünf-Sterne-Bewegung heißen und in Südeuropa sind und damit erfolgreicher sind, oder ob sie in Deutschland Wagenknecht heißen und damit überhaupt nicht erfolgreich sind, weil der deutsche Schuldkult im linken Lager zu stark ist. Sie sind allesamt Anachronisten und können in keinster Weise hier irgendwie ihre alte Ideologie wieder neu aufbauen. Es wird keinen neuen deutschen Thälmann geben. Das ist Kernbotschaft meiner Audioanalyse. Kurz, dass diese sozialen Proteste eher rechtsoffen sind, dass sie verschwörungskritisch sind und als verschwörungskritische Tendenz globalisierungskritisch werden, damit auch das Finanzkapital in den Fokus nehmen. Die größte Katastrophe, die das für linke Ideologiekritiker ist das alles schon struktureller Antisemitismus, personalisierende Kapitalismuskritik und das ist alles eine unglaubliche Katastrophe, die direkt in den Genozid führt. Darüber darf man überhaupt nicht denken. Das sind alles nur, ist der Fokus auf die Zirkulationssphäre. Also man könnte sehr lang darüber reden, da gibt es stundenweise Gigabyte an Online-Debatten und Vorträgen und ganze Festmeter an Büchern werden darüber gefüllt. Aber das interessiert halt die protestierenden Massen, die Leute und die Werktätigen, die an der Krise wirklich leiden, wenig. Diese Fragen werden von ihnen auch völlig zurechtgestellt. Das Ganze geht in Richtung einer nicht antikapitalistischen, sozialistischen Bewegung, sondern vor allem einer antiglobalistischen Bewegung. Man will eben souverän sein und man will im eigenen souveränen Bereich, der vorerst der Nationalstaat ist, der in späterer Konsequenz aber auch ein Großraum sein kann, eine Föderation, ja, vielleicht ein reichsähnliches Gebilde, wie das die USA ja auch mit ihrer Monroe-Doktrin haben, woran die Chinesen arbeiten, die Türken arbeiten etc. Man will dort Herr im eigenen Haus sein und solidarisch, patriotisch, aber dennoch mit einer gewissen Eigentums- und Wirtschaftsfreiheit, fernab von allen kommunistischen Experimenten, die eigenen Dinge regeln und Herr im eigenen Haus sein. Das ist so im Wesentlichen, würde ich sagen, der Konsens, der Grundkonsens dieser Protestbewegung. Für mich als Rechten ist die entscheidende Frage, ob diese sozialen Proteste und ob diese großen antiglobalistischen Proteste, die gegen die drei großen Vorstöße des Globalismus entstanden sind, und zwar gegen die globale Migrationspolitik, Migrationspakt, Widerstandsbewegung 2015, AfD, Pegida, gegen die globale Gesundheitspolitik, Corona-Proteste, Corona-Widerstand, MFG, die Basis, etc., und jetzt der dritte Vorstoß auf eine gewisse Art und Weise, eine globale Energiepolitik, eine globale Deindustrialisierung, Landwirtschaftspolitik und einen Versuch, die Wirtschaft neu zu ordnen, zu transformieren, global zu transformieren im Zuge einer Krise und im Zuge der Deglobalisierung und diese dritte Protestbewegung, die jetzt entsteht, da ist die entscheidende Frage, ob man die verbinden kann mit einer rechten Migrationskritik. Ich bin überzeugt davon, dass es sehr, sehr leicht gehen wird, ja fast von selbst passieren wird, weil diese Verteilungskämpfe nicht, wie die Linken das vielleicht erhoffen, dazu führen werden, dass sich die Arbeiterklassen aller Länder vereinigen, sondern eher, dass die hier lebenden indigenen Arbeiter und assimilierten Nettozahler sich darüber ärgern werden, dass unser Sozialstaat, unsere Solidargemeinschaft weiterhin offene Grenzen hat und dass die Leute, die nicht wegziehen können, die Somewheres, die gebunden sind an einem Ort, die abhängig sind vom Sozialsystem, die darauf angewiesen sind, letztlich von ihm verraten und im Stich gelassen werden. Keine dieser Personen, Fester, wie sie ganzen Claudia Roth, ja, die ganzen lächerlichen Gestalten, Frau Faeser und so weiter und so fort, keine von denen ist auch nur irgendwie abhängig von einem Gasvertrag oder vom deutschen Sozialstaat oder vom deutschen Schulsystem. Und diese ganze Kaste, diese globalistische, elitäre, besser gestellte Kaste, die wird in den kommenden sozialen Protestbewegungen, davon bin ich relativ überzeugt, von einer nationalen Frage, von einer Gerechtigkeitsdebatte, die auch eine Verteilungsdebatte ist, die auf Verteilungskämpfen beruht, überrascht werden. Und ich glaube, dass die Forderung nach einer Solidarität, nach Preisdeckeln, nach Unterstützung für die von der Krise am stärksten Betroffenen, nach ja auch einer gewissen Politik des staatlichen Schutzes, des heimischen Marktes, der heimischen Arbeitskräfte, ich glaube, dass all das perfekt harmonieren wird mit einer Forderung nach Remigration, Abschiebung aller Illegalen, Abschiebung aller Ausreisepflichtigen. Und ich glaube, dass hier rechtspopulistische Parteien ein einzigartiges und einmaliges Angebot haben, das sie den Wählern machen können. Benedikt Kaiser, und damit will ich die Audioanalyse beenden, stellt abschließend an seinem Blogbeitrag die Frage, wird das patriotische Lager fähig sein, inhaltlich authentisch und personell nahbar dem Protest eine stärkere Stimme zu geben, ohne als Trittbrettfahrer oder Billardkugel missverstanden zu werden? Was meint Kaiser damit? Ich nehme an, als Trittbrettfahrer meint er, dass man sich eben an diese Proteste dranhängt, versucht sie zu entführen, zu kapern, für die eigene Agenda zu missbrauchen, obwohl sie eigentlich dem eigenen Programm nicht wesensgemäß sind. Und Billardkugel würde bedeuten, dass man tatsächlich zu einer Assoziationsschuld-Billardkugel wird. Das heißt, das System versucht eigentlich, die Proteste nach rechts zu schreiben, damit man sie leichter bekämpfen, damit man sie leichter kondensieren, auf eine gewisse Art und Weise hegen und dann abbauen kann. Denn wenn auch 44% der Deutschen sagen, sie können sich vorstellen, auf die Straße zu gehen, wenn man sie dann fragt, können sie sich vorstellen, bei einer rechten Demo auf die Straße zu gehen, würde diese Zahl wahrscheinlich radikal sinken. Das heißt, indem man den Widerstand gegen das System ins rechte Eck drängt, reduziert man logischerweise automatisch auch die Bereitschaft der Menschen, daran teilzunehmen, weil man damit diese Leute auch der linksterroristischen Antifa zum Abschuss freigibt. Wer wissen will, wie das funktioniert, braucht sich nur diesen Prozess anschauen, der gerade gegen die Hammerbande durchgeführt wird. Es gibt viele autonom agierende, aber von der Presse moralisch autorisierten, von linken Parteien, von Finanzmitteln indirekt finanzierte Terrorzellen des linksextremen Netzwerkes, die gezielt auf rechte Jagd machen. Wenn man dann diese Dissidentenbewegungen rechts macht, gibt man sie genau der Presse und diesem linken Terror zum Abschuss frei. Und das ist natürlich eine Möglichkeit von Herrschenden, besser mit diesen Protesten umzugehen. Ich glaube, dass Zurückhaltung, wie das Kaiser auch richtig sagt, also nämlich nicht nur hoffen auf Veränderungen und auf eine gute Welle, die perfekt passt zu den eigenen Inhalten, eine falsche Haltung wäre. Ich glaube, dass Rechte sich jetzt direkt und stark einbringen müssen, genau in diese Proteste, weil sie auch Kernthemen des rechten Lagers betreffen. Und ich glaube, dass die Gefahr, als Trittbrettfahrer aufzutauchen oder als BR-Kugel aufzutauchen, gegeben ist, aber nicht so groß ist, dass er nicht überwunden werden kann. Wie kann man es überwinden? Erstens, man braucht ein klares Programm, eine klare inhaltliche Stellungnahme, in der man diese drei großen Angriffsvektoren des Globalismus, die globale Bevölkerungspolitik, die globale Gesundheits- und Viruspolitik, aber auch eine globale Wirtschaftspolitik, das hängt alles zusammen, klar angreift. Dieser Agenda 2030, eine deutsche Agenda, die Vox-Partei hat das in Spanien gemacht, eine Agenda España gegenüberstellt, die sehr verständlich solidarisch und patriotisch ist, aber eben nicht kommunistisch, bolschewistisch, sozialistisch, werfe ich Kaiser nicht vor, aber gibt es eben in der AfD sinnlose ökonomische Flügelkämpfe. Der kleinste gemeinsame Nenner ist natürlich das, der Halt des eigenen Volkes, der ethnokulturellen Identität, der eigenen wirtschaftlichen Souveränität. Und das führt zurück auf die beiden entscheidenden Begriffe, die ich für leitend halte, nämlich Autarkie, Remigration. Man kann ergänzend als dritten Begriff Solidarität hinzufügen. Und damit ist das gesamte ökologische, bevölkerungspolitische und auch wirtschaftliche Programm der Rechten in drei Worten, drei Forderungen, drei knackigen Forderungen auf den Punkt gebracht. Kurz, ich sehe die Lage als sehr hoffnungsvoll und ich glaube, dass tatsächlich, wie das Kaiser, wie das Pauli und wie mal das Sena auch sich eingestehen müssen und wie es Kaiser auf eine gewisse Art und Weise auch hoffnungsvoll äußert, wir keine Sorge haben müssen, dass eine linkspopulistische Protestbewegung in der BRD entsteht. Ich glaube, dass die Fähigkeit der deutschen Linken, diese List des Kommunismus einzugehen und temporär nationalistisch-patriotisch aufzutreten, durch den antideutschen Schulkult und Selbsthass genulltendiert. Und damit, will ich auch die Autoanalyse beenden, es ufert ein bisschen aus, tritt der List der Identität ein, der antideutsche Selbsthass verunmöglicht den Linken, ein populistisches, kommunistisches Protestprogramm aufzubauen. Der antideutsche Selbsthass wird zu einer Triebfeder, einer Retribalisierung der Deutschen. Der antideutsche Selbsthass verhindert auf eine gewisse Art und Weise auch eine Law and Order, Civic Nationalism Politik. Und der antideutsche Selbsthass ist der Schrittmacher für eine patriotische rechte Bewegung, für eine Einigung des gesamten populistischen Lagers um eine identitäre Forderung. Und er ist letztlich auch der Klotz am Bein der deutschen Linken, der es ihnen unmöglich macht, einen aufgelegten Elfmeter der sozialen Frage auch irgendwie zu versenken. Kurz, die antideutsche Linke geht genau an diesem Selbsthass und ihrer Unfähigkeit, die auch noch Wimmerler Sena, auch noch Wagner und Co. aufweisen, irgendwie das Volk und das nationale Lager, das rechte Lager anders zu denken als blutsaufende Faschisten. Sie gehen in ihren eigenen Schuldkultbewältigungskomplex, an ihrem emotionalen Komplex und ihrem Trauma zugrunde. Das zumindest ist meine Hoffnung. Und ich schließe mit Kaisers Worten und damit beende ich die Autoanalyse. Danke fürs Zuhören. Im Winter wissen wir mehr.